Gedanken eines Zweiflers von Gustave Flaubert. Im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen, überall, wo ihr geht, könnt ihr nicht einen Schritt tun, ohne dass Zwangsherrschaft, Ungerechtigkeit, Geiz, Habgier euch voller Selbstsucht zurückstoßen. Überall, sage ich euch, werdet ihr auf Leute geraten, die euch zurufen: Geh mir aus der Sonne, heb dich weg, du betrittst den Sand, den ich mir auf die Erde gestreut. Kehr um, du bist auf meinem Grund und Boden. Zurück, du atmest Luft, die mir gehört. Ja, ja, der Mensch ist ein durstiger Wanderer. Er bittet um Trinkwasser, man verweigert es ihm, und er geht zugrunde. Die Gewalt lastet schwer auf den Völkern, und ich fühle, es ist schön, sie von ihr zu befreien. Ich fühle, wie mein Herz bei dem Wort Freiheit vor Freude lauter klopft, wie ein Kinderherz vor dem Wort Gespenst. Und doch ist es eins wie das andere Wahn, ein Trugbild, das Verwehen, eine Blume, die verwelken muss. Mir nicht. So manche werden es versuchen, sie zu erringen, die herrliche Freiheit, die Fürstin aller Träume, den Abgott der Völker. Viele werden es wagen, aber sie werden unter der Last ihrer Bürde zusammenbrechen. Es war einmal ein Pilger, der durch die große Wüste Afrikas wanderte. Er hatte Kühnheit, einen Weg einzuschlagen, der seine Reise um 7 Meilen verkürzte, dafür aber gefahrvoll war, reich an Schlangen, wilden Tieren und mühseligen Felsenstiegen. Die Nacht brach an, der Mann bekam Hunger, er war müde und matt. Er beschleunigte seinen Gang, um endlich sein Ziel zu erreichen, doch auf Schritt und Tritt traf er auf Hemmnisse. Trotzdem verlor er seinen Mut nicht und ging herzhaft weiter. Da sah er plötzlich vor sich einen ungeheuren Felsblock mitten auf seinem Weg, einem schmalen Saumpfade, der sich steil emporzog, überwachsen von Gestrüpp und Dornen. Er war also genötigt, den Stein bis zum Gipfel hinaufzuwälzen oder ihn zu überklettern oder zu warten bis zum Morgen, wo vielleicht andere Pilger kommen und ihm helfen könnten. Aber er hatte solchen Hunger, und der Durst quälte ihn so grässlich, dass er sich ermannte, alle seine Kräfte aufzubieten, um weiterzukommen bis zur nächsten Hütte, die noch 4 Wegstunden fern war. Er begann mit Händen und Füßen am Felsblock in die Höhe zu klemmen. Der Schweiß rann ihm in großen Tropfen von der Stirn. Seine Arme stemmten sich mühevoll empor und krampfhaft griffen seine Hände nach jedem Halm, der sich ihm bot. Aber das Gras hielt ihn nicht. Und er fiel enttäuscht zurück. Wieder und wieder erneute er seine Anstrengung. Es war vergeblich. Und immer schwächer wurde er von Fall zu Fall, immer kraftloser, immer verzweifelter. Er verfluchte Gott und lästerte ihn. Schließlich machte er einen letzten Versuch. Diesmal nahm er alle Kraft zusammen, die er noch hatte, und vor dem Aufstieg betete er zu Gott. Ach, wie demütig, wie hehr, wie innig war dieses kurze Gebet, weit entfernt irgendetwas nachzublachen, was ihm die Amme als kleines Kind gelehrt, waren Tränen seiner Worte und Kreuzzeichen seiner Seufzer. Dann kletterte er hinan, fest entschlossen, Hungers zu sterben, wenn es ihm missglückte. Nun ist er am Werke, er klimmt aufwärts. Er kommt höher. Er sieht aus, als ziehe ihn eine helfende Hand empor zum Gipfel. Es ist ihm, als schaue er einem ihn rufenden Engel in das lächelnde Angesicht. Da, mit einem Schlage, ändert sich alles. Eine schreckliche Erscheinung übermannt seine Sinne. Er hört das Zischen einer Schlange, die am Gestein herabkriecht, auf ihn zu. Die Knie wanken ihm, seine Fingernägel, die sich um den Felsspitzen gekrallt hatten, verlieren ihren Halt. Kopfüber fällt er in die Tiefe. Was nun? Er hatte Hunger, ihn friert, er ist durstig. Der Wind pfeift über die endlos rote Wüste und den Mond verdüsternden Wolken. Er fängt an zu weinen und sich zu ängstigen wie ein Kind. Er weint um seine Eltern, die vor Gram sterben würden, und er fürchtet sich vor den Raubtieren. Es ist Nacht, jammert er. Ich bin schwach und matt. Ein Tiger wird kommen und mich zerreißen. Lange wartet er, dass ihm irgendwer zu Hilfe käme. Aber es kamen die Tiger, zerfleischten ihn und schlürften sein Blut. Und wahrlich, ich sage euch, ebenso ergeht es euch, die ihr die Freiheit erobern wollt. Mutlos geworden in euren Anstrengungen, werdet ihr auf irgendjemanden warten, der euch helfen soll. Aber dieser jemand wird nicht kommen. Nein, aber die Tiger werden kommen, euch zerfleischen und euer Blut trinken, wie das des armen Wanderers. Es ist so, die Not herrscht über den Menschen. Ach, die Not, die Not. Ihr habt sie wohl nie gespürt, ihr, die ihr von den Lastern der Armen sprecht. Not ist ein Ding, das den Menschen packt, ihn auszehrt, ihn erdrosselt, ihm die Glieder abreißt und dann seine Knochen auf den Schindanger wirft. Not ist ein Ding, hässlich, fahl, stinkig, verkrochen in schmutzigem Winkel und Löcher, hinter die Lumpen der Bettler, hinter die Röcke der Dichter. Die Not, das ist der Mann mit den langen gelben Zehen am Winterabend an der Straßenecke, der euch im Grabeston zuflüstert, Herr Brot, und dabei eine Pistole zieht. Die Not, das ist der Spion, der euch umschleicht, eure Worte erjagt und dann zum Gewalthaber geht und ihm sagt, man macht eine Verschwörung, man hat Gewehre. Die Not, das ist das Frauenzimmer, das euch hinter den Bäumen der Promenade zupfeift. Ihr tretet heran, die Frau trägt einen schäbigen alten Mantel, sie öffnet den Mantel, ein weißes Kleid schimmert darunter. Aber dieses weiße Kleid ist voller Löcher, und sie öffnet ihr Kleid und zeigt euch ihren Busen. Aber dieser Busen ist schlaff, und drinnen wütet der Hunger. Ja, der Hunger, der Hunger. Überall der Hunger. In ihrem Mantel, dessen silberne Fliesen versetzt, in ihrem Kleid, dessen Spitzen verschachert sind, in ihren Worten, die euch unter Weh und Leid zurufen. Komm, komm. Ja, überall der Hunger, selbst in ihrem Busen, den sie eurer Lust verkaufen will. Der Hunger, der Hunger. Dieses Wort oder vielmehr das Ding dahinter hat die Revolutionen gemacht und noch manche Revolution wird es bringen. Das Unglück mit seinen tief eingesunkenen Augen schreitet weiter und weiter. Es greift mit seinen Eisenkrallen nach Königshäuptern und indem es ihre Kronen zerbricht, zertrümmert es ihnen die Hirnschale. Das Unglück schlägt die Machthaber tot. Es lauert am Bette der Großen. Es hockt bei dem Kinde, verbrennt es, verschlingt es. Es bleicht aller Lockung, höhlt aller Wang, tötet alle. Es windet sich und kriecht wie eine Natter und es zwingt die anderen, dass auch sie kriechen. Das Unglück ist unbarmherzig, unersättlich, sein Durst unlöschbar. Wie das Fass der Danaiden hat es keinen Boden. Seine Habsucht ist grenzenlos, kein Mensch kann sich rühmen, seinen Fängen entgangen zu sein. Es hängt sich an die Jugend, umarmt sie, liebkost sie, aber seine Zärtlichkeiten sind wie die des Löwen. Sie hinterlassen blutige Male. Es taucht plötzlich auf, mitten beim Feste, im vollen Lachen, bei Lust und Becherklang. Mit besonderer Vorliebe trifft es gekrönte Häupter. Einst lebt Ägypten, in einem Keller des Louvre, ein Mann, nein, ein Narr. Und dieser Narr presste sein bleigraues Antlitz in die Gitter des Fensters, durch dessen zerbrochene Scheiben die Nachtvögel flatterten. Er war in vergoldete Lumpen gehüllt, goldene Lumpen. Stellt euch das vor, und ihr werdet lachen. Seine Hände ballten sich vor Wut, sein Mund schäumte, seine nackten Füße stampften auf die nassen Fliesen. Seht, das tat er, der Mann mit den goldenen Lumpen, weil er über sich Ballgetümel, Gläser klirren und Orgelgebraus hörte. Dann starb der arme Narr. Man begrub ihn ohne Ehren, ohne Leichenreden, ohne Tränen oder Prunk, ohne Musik, nichts von alledem. Es war König Karl der Sechste. Lange Zeit nach ihm lebte ein anderer Fürst, der ein noch grässlicheres und grausameres Schicksal erlitt. Wer hätte in den heiteren Tagen seiner Kindheit gedacht oder gar gesagt, dass der schöne Kopf dieses jungen Mannes fallen werde vor der Zeit und von Henkers Hand. Eines Tages saß in seinem Saale des Tempels eine Familie, trostlos und heiße Zieren weinend, weil einer ihrer Zugehörigen sterben sollte, der Vater der Familie. Er umarmte seine Kinder und seine Frau, und als sie sich ausgeweint hatten und ihre Verzweiflungsschreie im Kerker verhallt waren, öffnete sich die Tür und ein Mann trat ein, der Gefängniswärter, und hinter ihm der Scharfrichter, der mit einem Schlage seiner Guillotine das ganze alte Königstum köpfte. Das Volk heulte vor Jubel um das Blutgerüst herum und rächte an diesem einem Haupte die Hinrichtung von Jahrhunderten. Dieser Mann war Ludwig der XVI. Nicht viel später sank ein dritter König dahin. Aber unter dem Falle dieses Riesen erzitterte die ganze Welt. Armer, großer Mann, gemordet von Nadelstichen wie ein Leu von Mücken. Wir haben, war sein Wundergestalt bis zuletzt, wie großartig noch auf dem Totenbette, wie groß einst auf seinem Throne, wie groß in der Seele seines Volkes. Und was ist das alles? Ein Totenbett, ein Grab, ein Kaiserthron, ein Volk. Etwas, was dem Teufel Lachen macht. Nichts, nichts, dreimal nichts. Und doch war das Napoleon Bonaparte, der größte aller Herrscher, der größte aller Menschen. Wahrlich, so muss es sein. Jedem das Seine. Die Not den Völkern, den Königen das Unglück.